Bei allen Aufnahmen hier bei Rehamed im Union Carré ist die Stimmung bestens. Ich merke das auch bei dieser Aufzeichnung. Erstmal herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gesundo. Ich bin Sascha Staat und habe zwei Gäste bei mir sitzen. Da habe ich den Eindruck, das wird auf jeden Fall eine kurzweilige Geschichte. Ich begrüße Kai Kollis und Nico Terbeck. Schön, dass ihr hier seid.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Beide freuen sich anscheinend. Das ist super. Sehr gut. Wir sprechen heute über Physiotherapie. Und das ist natürlich endlich mal etwas, wo sich die meisten Menschen was drunter vorstellen können. Physiotherapie, ich habe einen Rücken kaputt, ich habe irgendwas anderes kaputt. Ich gehe zum Physiotherapeuten, bin eine halbe Stunde da, gehe wieder raus und mir geht's bestens.
Im Optimalfall wäre das so, ja. Aber leider meistens nicht, weil Probleme nicht so einfach sind, die Patienten so mitbringen. Ist leider so.
Ja, es ist deutlich schwieriger und darüber sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Ich bin sehr gespannt, was ihr uns zu erzählen habt oder mir in dem Fall und den Leuten, die natürlich auch draußen zuhören. Physiotherapie, ja, ich habe es ja gerade gesagt, es ist ein bisschen einfacher zu verstehen für die meisten, weil sich viele etwas drunter vorstellen können. Als du deine Ausbildung zum Physiotherapeuten angefangen hast, was hast du gedacht, was da auf dich zukommt?
Ist schwierig zu sagen, weil natürlich auch die Probleme ganz individuell sind. Ne, die Leute natürlich auch ganz anders sind oder ne, je nachdem. Die Patienten haben ja auch eine Erwartung an dich selber als Therapeut und bringen natürlich auch eine Erwartung mit, was am Ende rauskommen soll. Was natürlich auch leider in der großen Masse das Problem ist, ist halt, dass viel auch die Leute unter Physiotherapie Massage verstehen. Was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also Physiotherapie ist ja ein Riesenspektrum, was wir anbieten können, was wir machen können. Und oftmals ist es leider so, oder nicht oftmals, aber zumindest schon sehr häufig, dass dann kommt, ach ja, jetzt kriege ich eine Massage.
Ja. Ich habe die Anatomie unterschätzt damals. Also in der Ausbildung war das mehr so, ja cool, ich kann irgendwie mit Bewegung Leuten helfen. Und dann kam Neuroanatomie. Ja, und dann musste ich schlucken. Aber war okay danach, ja. Also war sehr lernintensiv. Lernintensiver, als ich es erst gedacht hätte.
War das bei dir auch so?
Ja, definitiv. Na, also man sagt nicht umsonst irgendwie so Erstsemester eines Medizinstudiums von einer knöchernen Struktur, von der Muskulatur her, von den Bändern, Sehnen etc. musst du halt alles irgendwie erstmal können. Am Ende, was du natürlich im Alltag brauchst, ist bei weitem nicht das, was du lernst, weil ich sag mal, der Patient an sich benötigt es ja auch gar nicht. Den interessiert jetzt in der Form gar nicht, wo sitzt ein Muskel, wo sitzt ein Band an. Also jetzt zumindest nicht so extrem. Aber für die ist wichtig, was macht dieser Muskel, was macht dieses Band? Also von der Bewegung her etc.
Ja, und aber da anschließend ist natürlich wichtig, als Therapeut oder als Therapeutin, brauchst du natürlich das Wissen schon.
Das schon,
du therapierst ja nicht in den blauen Dunst rein. Du hast ja schon, wenn Patient oder Klient und Klientin zu dir kommen, hast du ja zumindest nach den ersten Minuten schon der Befundung eine Idee, in welche Richtung es geht. Grob. Ne? Und dann machst du dir natürlich dazu Gedanken, hast ja auch Testungen gelernt und Verfahren in Fortbildungen. Ne? Da ist es ja auch breit aufgestellt, die Physiotherapie. Versuchst du das dann eventuell deine Hypothese, die du da gemacht hast, zu bestätigen oder halt auch nicht. Dazu kommt natürlich auch, dass viele Probleme draußen auf der Straße, ja, jeder hat Rücken, kommt mit Rücken zu mir oder zu uns, ja, oder
ja, definitiv.
Ja, da gibt's natürlich auch so Behandlungsstandards, die man macht. Da gibt's die Strukturen, die man abtestet aus dem Handball. Was ist los? Kreuzband, Seitbänder, Meniskus. Und da kriegst du dann schon eine ziemlich gute Idee, in welche Fahrtrichtung es geht. Und im Optimalfall ist es dann so, dass der Patient mitzieht, ja, weil wie Nico, du schon sagtest, ist nicht Massage, sondern mehr so Übungstherapie oder Verhaltensveränderung, die dann längerfristig zur Linderung führen und da muss er abgeholt werden und muss mitziehen. Wenn er das nicht macht, wie gesagt, schwierig. Krankenkassen limitieren die Zeit der Behandlung doch stark, ja, und wenn man das auf die Woche aufrechnet, sind wir dann, wenn der Patient nicht mitmacht, ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Oh, ich habe jetzt schon viele Nachfragen. Vielleicht sollten wir kurz erklären, warum du Handball genannt hast, weil wir kurz vorher darüber gesprochen haben, was ich sonst so beruflich mache. Und da ist der Handball halt ein ganz, ganz großes Thema. Und deswegen hattest du das wahrscheinlich auch kurz aufgeschnappt. Aber ja, in der letzten Ausgabe hier haben wir über Ergotherapie gesprochen und auch erklärt bekommen, dass nicht alle Bereiche hier abgedeckt werden. Welche Bereiche deckt ihr denn in der Physiotherapie ab? Oder ist das da generell ganz anders, dass man pauschal sagen kann, in der Physiotherapie, da kann gefühlt jede Praxis alles abdecken. Ist das so?
Tatsächlich nicht, natürlich nicht. Also in Deutschland nicht. Da brauchen wir die Zertifikatsweiterbildung. Lymphdrainage, manuelle Therapie, Krankengymnastik nach zentraler Nervensystemschädigung. Da hattest du ja gerade die PNF-Fortbildung fertig. Genau. Und dann, wenn man das alles hat, darf man das auch abrechnen. Wenn man nicht jetzt, weil man Praxis frisch aufmacht, dann hängt es davon ab, was der Inhaber schon alles davon fertig hat, um anbieten zu dürfen. Es gibt auch noch Kindertherapien oder auch spezielle Geriatrie, also ältere Menschen rehabilitieren. Gibt es ja auch so Schwerpunktpraxen oder für den Beckenboden. Aber hier in der Reha-Med, bis auf Kindertherapie, decken wir hier alles ab.
Erzähl doch mal von deiner Fortbildung. Was hast du denn da gelernt?
Das war halt eine neurologische Fortbildung. Das heißt, es ging vor allen Dingen dann an Patienten, die beispielsweise nach einem Schlaganfall oder solche Geschichten halt durchgemacht haben, die dann wieder in den Alltag eingeführt werden sollten. Durch Übungen, durch bestimmte Bewegungsabläufe auch. Und da macht man dann halt eine Fortbildung, die dann über mehrere Module geht, mit einer abschließenden Prüfung quasi, mit einem Examen. Und dann darf man sich dann im Prinzip Neurotherapeut bzw. PNF-Therapeut nennen. Und dann darf man das abrechnen als Posten hier quasi in unserer Praxis. Und ja.
Was ich ganz interessant finde am PNF tatsächlich ist ja so, du kriegst den neurologischen Patienten nach Schlaganfall mit halbseitiger Lähmung meistens und dann darf er sich aber nur so bewegen, wie du ihm das sagst. Er darf sich ja nicht einfach irgendwie bewegen. Soll ja, das ist ja ganz interessant für dich am PNF, ne?
Das stimmt.
Diese ganzen die Pattern
haben genau bestimmte Abläufe, bestimmte Bewegungsrichtungen, die dann quasi vorgegeben werden vom Therapeuten, die aber natürlich schon so ein bisschen auch angeboten an den Alltag natürlich sind. Man kann jetzt den Alltag natürlich nicht komplett quasi widerlegen, aber man versucht es zumindest, das so ein bisschen alltagstauglich auch alles darzustellen.
Ja, das haben wir beim letzten Mal auch gehört, dieses alltagstauglich, dass man den Alltag auch bewertet bzw. draufschaut und guckt, was ist dann wichtig für den Patienten oder die Patientin. Habe ich das gerade richtig verstanden? Also nur bestimmte Bewegungen und andere könnten sogar dafür sorgen, dass man wieder die Probleme verstärkt. Also wenn ich dann beispielsweise Rücken habe, wie Kai das eben gesagt hat, ich komme hier hin und mache dann Bewegungen, die definitiv falsch sind, dann verschlimmere ich das. Also wenn ich mich nicht an das halte, was du sagst.
Kann man, ja, so grob kann man das verstehen, ja. Also klar, wir geben natürlich erstmal nur eine grobe Richtung vor, wo wir sagen, okay, damit tust du dir deinem Körper was Gutes. Natürlich gibt es bestimmte Bewegungen, wo man sagen kann, okay, die sind jetzt vollkommen kontraproduktiv für den Heilungsprozess, für den Verlauf des Ganzen. Aber man kann natürlich jetzt nicht pauschalisieren, okay, dass bei bestimmten Krankheitsbildern jetzt Rücken als Beispiel wirklich diese Bewegung bei jedem Patienten falsch ist. Also jeder Patient ist dann auch noch mal individuell. Und man muss natürlich auch da gucken, da sind wir wieder bei der Alltagsthematik, dass jeder Patient, wenn jetzt jemand Handballer ist, als Beispiel Fußballer ist, ältere Herrschaften, Rentner, schieß mich tot, alles da, die ganz individuell natürlich ihren Alltag bewältigen müssen oder bestimmte Aufgaben bewältigen müssen, wo man dann halt als Therapeut auch schauen muss, okay, was braucht diese Person wirklich für sich?
Also anschließend daran, klar, also es gibt natürlich Bewegungen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, du hast Rücken. Ja, wir machen Testungen, Befundungen und wir finden raus, oh, du hast wahrscheinlich einen Bandscheibenvorfall, so wie ganz, ganz viele. Und die haben auch eine Komponente, wo das dann so richtig ins Bein ausstrahlt und wir testen das und ich kann das auch auslösen. Ja, dann würde ich dir zum Beispiel im Alltag nicht empfehlen, mit gestrecktem Bein auf dem Sofa zu sitzen den ganzen Tag. Weil du dann einfach zum Beispiel die Kabel, die hinten das Bein runterlaufen, die ganze Zeit Stress kriegen. Wäre so eine Bewegung, die, ich sag mal, dem nicht förderlich wären. Aber da ist es wieder so, jeder ist anders und auch jede Krankheit oder Problematik ist so facettenreich, dass man so ganz gemeinschaftlich sagen kann, nee, die Bewegung wäre jetzt auf gar keinen Fall gut. Bei orthopädischen Dingen nochmal gibt es sie schon, aber das ist auch jeder unterschiedlich. Ja, ich habe Patienten mit Rücken, die sagen zum Beispiel, ja, wenn ich Omas aus dem Schrank holen möchte, dann tut mir der Rücken weh und wenn ich mich nach vorne beuge, ist besser. Dann sage ich dem natürlich nicht, als strecken Sie sich mal nicht, das ist nicht so gut, sondern gehe dann vielleicht an der Seite dran und guck mal, ja, wie können wir das denn modifizieren, dass das vielleicht mechanisch einfach ein bisschen runder läuft. Weil bei vielen ist es auch öfter der Fall, dass es alles irgendwie passt, aber sie sich nicht so richtig mechanisch korrekt bewegen, was jetzt nicht heißt, dass es eine korrekte Haltung gibt. Ja, das weiß man heutzutage auch. Also ich kann krumm sitzen, ich kann gerade sitzen, ich kann sitzen, wie ich möchte, nur nicht zu lange. Das weiß man heutzutage. Also ich kann sitzen wie ein Schrimp im Büro und dann wieder aufrichten. Das funktioniert.
Ja, die Dauer ist
die Dauer macht's, genau.
Ja. Ne? Ja, da können wir natürlich direkt wieder über mich persönlich sprechen. Das ist ja in diesem Format ganz witzig. Das ein oder andere Mal kann ich das ja anbieten, quasi, dass ich der Patient werde. Ich arbeite ja am Schreibtisch oder ich kommentiere und dann sitze ich da immer. Und ich habe bei meinem Schreibtisch darunter nicht so viel Platz, dass ich meine Beine immer so komplett ausstrecken kann. Mhm. Das nervt mich natürlich. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe jetzt so ein Kissen. Ne? Dieses Kissen passt sich ja dann immer hier so dem Nacken so ein bisschen an. Und seitdem habe ich deutlich weniger Probleme mit dem Rücken.
Ja, gibt's ja durchaus. Entlastende Dinge für die Wirbelsäule können natürlich Symptome reduzieren, ganz klar. Ne? Nur da muss man sich dann bewusst werden, jetzt in deinem Fall, wenn du das so erzählst, jetzt machst du das noch 2, 3, 4, 5 Jahre und irgendwann sind die Muskeln dann so platt, dass dein Kopf dann die ganze Zeit schon so ein bisschen nach vorne geht und du sagst, ah, ich habe immer wieder so einen festen Schulternackenbereich. Nico, kannst du mal, ist ganz gut. Ne? Häufig liegt es halt tatsächlich bei Patienten, wenn man die Befunde hat, auch nicht nur an einem mechanischen so ein Problem, sondern auch ein Kraftproblem. Wenn wir bei dir jetzt mal die tiefen Nackenbeugermuskeln testen würden oder...
Katastrophe.
direkt vorbei. Da kommt es halt auch häufiger bei raus. Aber klar, gibt es Zurichtungen. Ne? Nicht umsonst gibt es Orthopädie, Schuhmeister und Co., die dann helfen können. Nur ich jetzt als Physio würde sagen, ist eine schöne Sache, kurzfristig zur Symptomregulierung. Längerfristig müsste man gucken, dass man es irgendwie so hinkriegt, dass du ohne Kissen auskommst.
Komplett ohne Kissen zu schlafen oder ohne dieses Kissen?
Ohne dieses, also jetzt in deinem speziellen Fall dieses Kissen, was sich so ein bisschen anmodelt. Nein, diese Schlafposition, du hast es immer wieder, welches Kissen muss ich kaufen, welche Matratze muss ich kaufen?
Ich wollte gerade sagen, das ist halt so eine Dauerfrage, die immer wieder kommt und man kann es halt nicht pauschalisieren. Im Prinzip, man sieht auch in den schönen Werbeeinblendungen, die teuerste Matratze der Welt kostet 199 Euro. Ja, ist möglich, dass die für dich individuell genau die richtige ist. Hast du 10 andere da liegen, 9 sagen, oh, die ist aber scheiße. Also es ist ganz schwierig zu sagen, der eine braucht eine härtere Matratze, der andere eine weichere, etc.
Ja.
Also im Prinzip sage ich immer, es muss ja individuell gesehen werden, kannst du gut darauf schlafen, kannst du gut zur Ruhe kommen, deinen Körper regenerieren, dann ist die Matratze, ob das jetzt eine 199 Euro oder eine 300 Euro oder eine 500 Euro ist vollkommen egal.
Hauptsache, du kannst pennen, weil Schlafentzug ist für den Heilungsprozess nicht förderlich.
Genau. Okay. Yeah. Das ist sehr, sehr gut und wichtig. Vor allem tiefer Schlaf.
Ja.
Na gut. Wir wollen nicht weiter über meine Probleme sprechen. Wir können ja gleich auch nach der Aufnahme mal den Nackentest bei mir machen und ihr werdet feststellen, es ist wirklich die angedeutete Katastrophe. Was sind die häufigsten Dinge, die du therapieren musst?
Häufigste ist definitiv Rücken. Rücken ist so, ich sag mal so, Standard. Vorgehen. Also das Problem ist auch heutzutage, finde ich persönlich, durch diese ganze Diagnostik, die wir heutzutage haben, was ja an sich ja auch super ist, aber kommen auch immer mehr Patienten natürlich, gerade so Rückengeschichten, wo man denkt, ja, man könnte ja einfach ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr Sport, das wird schon ausreichen, du müsstest also gar nicht unbedingt in die Physiotherapie rein. Dass viele kommen, die, ja, vielleicht halt mit kleinen Wehwehchen?
Jein, also es ist so eine Sache, so ein zweischneidiges Ding. Klar, wer sucht, der findet. Ne? Wenn ich Aufnahmen mache von uns 4, die jetzt hier im Raum sind, im MRT oder was, da würden wir 100%ig
was finden. Wahrscheinlich, ja, definitiv.
Aber erstmal die Frage, was hat das für einen Krankheitswert? Ne? Es ist auch so, dass bei mir, also Rücken, klar, aber da häufig auch das Bild des Klienten oder des Klienten, die viel zu spät kommen. Ja?
Die, gut, das kommt noch dazu.
Ja. Die haben seit 5 Jahren Rückenschmerzen, waren beim Orthopäden, haben Spritzen gekriegt, waren in der Reha und nochmal und nochmal. Und dann kommen die zu uns und haben dann natürlich auch eine Erwartungshaltung. Klar, dürfen die auch haben. Nur wenn man dann mal schaut, was so Ambach ist, dann findet man, ja, da sind viele Dinge, die nicht so rund laufen, hätte man mal vor 5 Jahren angefangen. Also ich fände das schön, auch für euch in Dortmund, wenn ihr mit Rückenproblemen nicht direkt zum Orthopäden, erstmal zu einem Physio eures Vertrauens, ja, lasst euch da mal durchchecken. Vielleicht kann man schon mit kleinen Interventionen eine große Wirkung erzeugen. Oder auch einfach durch Verhaltensänderung Dinge vermeiden. Prähabilitation.
Ich kriege jetzt, wenn ich euch zuhöre, so Nackenschmerzen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das gibt's doch gar nicht.
Ich sag mal, das ist ja auch der Vorteil, finde ich, beispielsweise am niederländischen System von der Physiotherapie. Da ist der Physiotherapeut ganz anders angesehen als hier in Deutschland. In den Niederlanden ist der Physiotherapeut fast schon, würde ich fast behaupten, fast gleichwertig zu einem Arzt angesehen. Und hat viel mehr Möglichkeiten. Du auch als Patient hast in den Niederlanden viel mehr Möglichkeiten, zu sagen, weißt du was, ich gehe nicht zum Arzt, sondern ich gehe erstmal zum Physiotherapeuten, lass den mal draufschauen. Der kann eine Diagnose stellen oder der kann zumindest auf jeden Fall, ich glaube, dieser First Contact gibt es in den Niederlanden, der darf rechtlich eine Diagnose stellen und sagen, weißt du was, okay, das und das ist es, komm zu mir, wir machen da 3-4 Behandlungen draus und dann ist die Sache quasi nicht durch, aber zumindest besser. Und muss nicht, wie hier in Deutschland, erst zum Arzt rennen, Rezept holen, dann eventuell nochmal erstmal eine Spritzentherapie, dann zum Physiotherapeuten, wie Kai eben, also die Dauer quasi oder die Zeitspanne dazwischen.
Ja, das wird jetzt den Rahmen, glaube ich, ein bisschen sprengen. Bildungspolitisch in der Physiotherapie Deutschland, international eher.
Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden.
Ich sag mal, antik, ja. Wenn wir nach Australien, Niederlande gehen, Dänemark und Co., sind die da deutlich weiter. Ja. Und da ist es auch so, auf eine Anfangsfrage zurückzukommen, nein, da hast du einen deinen Studienabschluss fertig und dann darfst du auch alles abrechnen. Da hast du nicht dieses Zertifikaten-Zirkuszeug, was du in Deutschland hast.
Mhm. Ja, ich wohne aber jetzt nur einmal die Lindemannstraße hoch.
Mehr oder okay.
Deswegen wollte ich extra nicht in den Niederlanden oder nach Dänemark. Australien gerne, aber nicht zur Behandlung. Warum sollte ich mich von deinem Kollegen behandeln lassen? Was kann der besonders gut? Was könnt ihr hier in der Praxis besonders gut?
Was Nico besonders gut kann? Also ich weiß, dass er ziemlich gut PNF kann. Also die Patienten, die ich über den Flur reinspazieren sehe, über einen Rollator oder über eine halbseitige Lähmung, die dann vom Gangbild her natürlich auffällig sind, gehen in PNF-Therapie, kommen dann erstmal geschmeidiger da raus, je nachdem, wie lange der Effekt anhält. Sie müssen natürlich zu Hause auch ein Stückchen weiterarbeiten, aber da habe ich bisher nur positives Feedback über deine Patienten, Patientinnen bekommen. Das auch wenn es manchmal gerne ein bisschen fies war.
Ja,
im gut. Sinne der muss, Anstrengung, ne?
Die muss Leute ja auch mal sein. Die sind ja jetzt hier nicht zum Entspannen nur, sondern das Training. Soll ja auch, genau, Training, das soll ja auch was bringen.
Ja, das ist das, was du eben gesagt hast. Die Leute denken, das ist eine Massage und das ist es natürlich nicht.
Genau.
Also wenn ich eine Massage will, dann kann ich irgendwo hier in die Stadt gehen und da eine halbe Stunde oder eine Stunde lege ich mich hin, bezahle meine 50 Euro,
sowas um den Dreh. Schöne Musik dabei, ein bisschen ätherische Öle etc.
Und wenn das einen Mehrwert für dich hat, ist das doch klasse.
Also ja, das ist ja auch nicht schlecht. Oder? Also aus medizinischer Sicht ist das nicht schlecht. Das kann man machen.
Definitiv.
Ja. Erzähl ein bisschen mehr von dieser Art Therapie.
Ja, also wie gesagt, es spielt sich sehr im sportlichen Bereich bzw. aktiven Bereich natürlich ab. Das heißt, wir gucken uns da natürlich auch wirklich an, okay, da sind wir wieder bei dieser Alltagsthematik, was ist dem Patienten wichtig? Das heißt, den greifen wir uns und gucken, okay, was hat er für Ziele, was möchte der erreichen? Und wir gehen natürlich auch gegebenenfalls so ein bisschen zurück, wenn der Patient uns jetzt sagt, okay, der äußert ein Ziel, wo man jetzt sagt, okay, könnte noch ein bisschen weit weg sein, lass uns erstmal eine Stufe quasi zurückgehen und das erreichen und dann können wir gucken, okay, ist das Ziel, was du dir jetzt selber quasi angesteuert hast, ist das möglich? Ist das erreichbar?
Ja, jetzt mal als Beispiel beim Patienten, ne? Der möchte den Arm heben, dann guckt Nico sich jetzt nicht die Handbeweglichkeit an, sondern geht mal schön proximal hoch, also nah am Körper. Schulter, guckt, wie bewegt sich das Schulterblatt bei dem Patienten? Bewegt sich das überhaupt korrekt? Lassen wir es mal korrekt anspannen. Hat der überhaupt vielleicht jetzt als neurologischer Patient genug Rumpfstabilität, dass er das überhaupt halten kann? Ja, es gibt ja genug Leute, die den Arm anheben und dann absacken, zum Beispiel.
So Ausweichbewegungen etc.,
und die würde dann durch die Therapie verringern.
Sehr interessant, Ausweichbewegung. Ich hatte mal eine steife Schulter, das war so schlimm und ich wusste nicht, wo es herkam. Mhm. Keine Ahnung gehabt und konnte mir nicht mal mehr das T-Shirt selber an- und ausziehen. So schlimm war das in dem Moment. Also es hat dann auch eine Behandlungsphase von 3-4 Monaten benötigt, damit ich dann wieder einigermaßen alles machen konnte. Also es war echt heftig und es kam von einer Nacht auf die andere.
Ja.
Also ich konnte nicht erklären, was da genau passiert ist, habe mich wahrscheinlich vorher auch nicht vorbildlich verhalten, kommt auch noch dazu, aber trotzdem.
Ja, das kann halt so sein, ne? Der Körper hat Kompensationsmechanismen, wenn die irgendwann erschöpft sind, dann merke ich es. Ne? Und vielleicht jetzt bei dir in deinem Beispiel, ich glaube, dein Körper hat dir auch schon mal so ein paar Flaggen aufgezeigt, so hey, Achtung, Achtung, Achtung und du hast gesagt, nee, ich muss los. Ja? Und dann jetzt von einem auf den anderen Tag.
Ja, rote Flagge habe ich oft übersehen, muss ich sagen. Liegt aber nicht daran, dass ich eine Rot-Grün-Schwäche habe.
Passiert.
Was kann dein Kai besonders gut?
Kai, der ist, würde ich auf jeden Fall mal sagen, definitiv, was so im Schulternackenbereich angeht, sehr kompetent in seinem Tun und Machen. Da hört man auch auf jeden Fall von den Patienten immer, dass die da beispielsweise mit Schwindelsymptome und so weiter danach, auf jeden Fall, dass es denen da schon mal besser geht. Also klar, Rücken ist immer schwierig zu sagen, geht es komplett weg? Das ist immer eher nicht so der Fall vielleicht, also man kann es besser machen, aber ob es weggeht, ist immer so eine Sache, aber
Ja, auch generell manualtherapeutisch.
Ne? Genau, manualtherapeutisch, Sportphysio, genau, Kram, Sport, genau.
Alles. Mache ich sehr gerne.
Schwindelsymptome?
Ja, gibt es. Gibt es ja immer wieder Patienten, die sagen, ich habe Drehschwindel, Kippschwindel oder was. Und da kann man dann gucken, woher es kommt. Wobei ich jetzt sagen muss, auch wenn das sehr nett war, Schwindel tatsächlich ist jetzt nicht so mein Forte. Meins ist eher so Sportrehabilitation, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte wieder zu meiner Aktivität zurückkehren. Ich habe eine Verletzung gehabt. Oder du möchtest zum Fußball zurück. Fußball, ne?
Genau.
Dass man dann da ansetzt und die Leute wieder fit macht. Generell Orthopädie, Rehabilitation, Manualtherapie. Und dann natürlich die gesamte Wirbelsäule rauf und runter. Und auch Schulter, Knie, Hüfte. Also es gibt, glaube ich, nichts, was ich orthopädisch nicht behandeln kann.
Mhm. Also bin ich bei dir ja bestens aufgehoben oder bei euch insgesamt. Es ist so, dass wir in diesem Format auch regelmäßig darüber sprechen, natürlich über die Ursache für solche Dinge und wie man vorbeugen kann. Lass uns mal mit Vorbeugen anfangen. Was kann ich tun, damit ich nicht mit 60, 70 Jahren unfassbare Rückenprobleme habe?
Unfassbare Rückenprobleme, ja, was man da ganz einfach machen kann. Je nachdem, wie man das angehen möchte, erstmal schauen, habe ich eine zu statische Lebensweise. Also klassisches Beispiel, ich bin Bürohengst, ja, Bürofrau, stehe morgens auf, gehe ins Auto, sitze am Schreibtisch, komme zurück, sitze auf dem Sofa und lieg. Das weiß heutzutage jeder. Ein bisschen mehr Bewegung wäre ganz gut. Gehaltene Position, wenn das irgendwie geht, zu lange. Ich rede jetzt nicht von einer Stunde, sondern von wochenlangen 8-Stunden-Tagen in der gleichen Pose abhängen. Das vermeiden zum Beispiel. Natürlich gehört dazu auch eine Kraftkomponente. Irgendwie muss ich mich betätigen. Am besten das, was mir Spaß macht, weil das mache ich dann auch längerfristig. Und dann kann ich natürlich noch darauf achten, dass ich so mich, sage ich, im Alltag oder auch so, ich sag mal, mechanisch sinnvoll verhalte, wenn ich Sachen hebe. Kennt man ja absolut überall diese Fotos, ne? Bitte richtig heben, in die Knie gehen.
Ja,
ich kann aber nicht in die Knie gehen, klar, mir tun die Knie weh, ja. Da müssen wir daran arbeiten, aber das halt sinnvoll so aufzuziehen, dass es den Rücken ein Stück weit entlastet. Und ansonsten, ja, einfach darauf achten natürlich, hört natürlich nicht jeder gerne, aber auch Übergewicht. Also einfach auch, wenn ich jetzt wirklich ein bisschen mehr bin, wenn man sich vorstellt, ich müsste immer 30 Kilo verlieren, das sind 2 Kisten Bier, die ich jeden Tag mit mir rumschleppe, extra on top zu dem normalen Körpergewicht. Und da ist natürlich dann irgendwann das Skelettsystem platt. Ja, das wären so Sachen. Gucken, wie das Gewicht ist, normal bewegen, generell aktiv sein, mechanisch sinnvoll verhalten, nicht in die Bewegung reingehen, die mir Schmerzen machen und natürlich auch gehaltene Positionen ein Stück weit vermeiden. Das sind so die allergröbsten allgemeinen Tipps, die man so geben kann. Alles andere würde dann schon so ein bisschen in die Befundung reingehen.
Mhm. Ne? Von wegen Heben und Kasten Bier. Das ist ja der Klassiker. Ich gehe so runter mit dem Rücken und nicht in die Knie. Das machen wahrscheinlich gefühlt 99% der Menschen
falsch. Wahrscheinlich, ja. Sehr viele zumindest. Ja,
genau.
Das stimmt.
Das bringt dann einfach eine hohe Hebelwirkung. Gibt es auch diese lustigen Arbeitsschutz- Holzpüppchen, die sich dann da so bewegen und dann sieht man ja, ui, ne, oder gehen wir vom Kastenbier weg, wenn man ins Studio geht, die Leute, die Kreuzheben machen oder Deadlifts im Englischen, da kann ich quasi die Reha-Med-Karte direkt daneben legen und sagen, wir sehen uns in 4 Wochen.
Also, ah ja, so extrem ist das, sind die Leute so falsch ausgebildet sozusagen.
Also, vom Körpergefühl her, würde ich sagen. Oder auch beim Fußball, wenn du da teilweise Leute beim Platz rennen liest, denkt man sich, das wird gleich mal das Knie knacken oder so.
Eventuell, genau. kommt schon mal vor, dass man es vorher quasi schon wahrnimmt.
Ja, definitiv.
Also ich finde auch, Stressfaktor ist halt auch in der heutigen Zeit ist halt auch ein Riesenthema, was viele Leute ja einfach durch die Arbeit oder Privatleben oder was auch immer, wenn du unter Stress stehst, ist natürlich alles deutlich angespannter und man ist selber verkrampfter und dadurch bilden sich natürlich auch bestimmte Probleme hervor. Denn wenn man immer wieder total unter Strom steht, sei es wie gesagt bei der Arbeit beispielsweise, weil der Chef doof ist oder weil du als Einziger das ganze Unternehmen leiten muss oder was auch immer, das ist halt
dann
auch.
Dann ist der Körper irgendwann so ein bisschen sensibler, ne? Oder was auch klassisch ist, du stehst die ganze Zeit unter Strom, gehst in Urlaub, zack, bist krank.
Ja, das kommt auch.
Ja, das ist so der Klassiker. Und da ist es halt einfach so, nimm dir Zeit für deine Gesundheit, sonst sagt die Krankheit, ich nehme mir Zeit für dich. Ganz einfach. Das heißt aber jetzt, was können wir denn jetzt noch machen? Wenn ich jetzt Stress habe, natürlich kann ich da Stress abbauen. Nicht immer ist das möglich. Dann kann ich halt so das Framing verändern, also wie ich damit umgehe. Wie gesagt, den Problemkuchen des menschlichen Körpers ist natürlich Körper und Geist. Jetzt grob gefasst. Oder Psyche. Ein großer Anteil. Da muss man auch sagen, sind wir dann teilweise auch mal gerne Gesprächspartner.
Manchmal
mehr Gesprächstherapie statt Körpertherapie. Ne? Weil ein kleines Berufsgeheimnis ist, dass beim Physio mehr gequatscht wird als beim Friseur. Zumindest von Patientenseite.
Ja.
Wenn die Leute da ankommen und dann erstmal alles abladen, was sie so mitbringen.
Gut, aber es ist halt manchmal auch so, dass wirklich dann, gerade habe ich das Gefühl, bei älteren Patienten, die freuen sich da auch drüber, weil der Arzt hat keine Zeit mehr. Eventuell ist der Partner, weiß nicht, vor kurzem oder was auch immer, ist nicht mehr da oder ist auch vielleicht nicht mehr,
da gibt's ja ganz
geistig
viele
nicht mehr da oder sonst was. Da gibt es ja ganz viele Sachen und die freuen sich dann auch, wenn man in unserer Behandlungszeit einfach
ja,
vielleicht auch nicht mehr viel macht, sondern einfach nur quatscht. Einfach nur redet über Gott und die Welt. Und
wichtig ist, dass die Patienten sich abgeholt fühlen.
Genau, ja,
also der Klient kommt und der meint so, okay, ich werde hier verstanden, Schalbe Miete.
Ich werde wahrgenommen. Ja.
Das ist auch so. Wie gesagt, ich hatte auch Patienten, die Rückenschmerzen hatten. Jetzt ganz Extrembeispiel, junge Klientin, oh, mir bricht der Rücken durch und. Und dann kam halt irgendwie in der sechsten Sitzung raus, sie hat sich von ihrem langjährigen Partner getrennt und dass das quasi so einfach der Ausdruck des Schmerzens war, weil als ich sie dann nämlich 10 Wochen später getroffen hatte, jemanden neuen kennengelernt, oh, ist auf einmal alles weg, hat aber sonst nichts verändert. Ja? Oder der Herr, der Brustwirbelsäulenschmerzen hatte, nachdem er seinen Hund zum Einschläfern getragen hat. Und als er dann ein neues Hühnchen hatte, war auf einmal der Brustwirbelschmerz weg. Mhm. Ja, aber das sind so Fringe-Cases.
Ja,
also nicht so häufig, aber wie gesagt, der hat schon einen enormen Einfluss auf das Problem, wie man es wahrnimmt.
Okay, das ist extrem spannend. Ja,
ja voll.
Ja, sehr, sehr interessant. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass es so extrem sein kann, aber da sieht man mal, wie Seele und Körper zusammenhängen. Also das ist ja im Prinzip ein Gebilde und
yes,
dementsprechend.
So, also, man kann halt auch sagen, beispielsweise, da sind wir bei der Thematik, Kiefer beispielsweise ist auch so eine Sache. Man hat ganz viele Studenten, Studentinnen, die während der Prüfungsphase diese Kieferprobleme hervorrufen, weil dann dieser Stressfaktor kommt, die verkrampfen sich vom Kopf her, von der Muskulatur her und kriegen dann Kieferprobleme, wo die zwar schon sagen, okay, ist bekannt, hatte ich schon mal, aber ist während dieser Prüfungsphase, während dieser Lernphase total on top.
Ja, da kann man natürlich auch den Menschen dann auch was mit in die Hand geben, so ein bisschen Resilienz,
gerne,
ne, wie man das so trainieren kann, dass man sich nicht von allen Sachen umhauen lässt. Ja, das kann man ja auch irgendwie hinkriegen. Nur da bin ich dann immer persönlich ein bisschen vorsichtig, ist natürlich nicht mein Gebiet, ne? Psycho und Co. Ich bin ja, Physio, gut, nicht Psycho, aber man kann ja so ein paar Tipps geben.
Na, vielleicht seid ihr auch ein bisschen Psycho, aber auf eine andere Art.
Das gehört dazu. Das, also,
nach Dienstschluss.
Ich meine, man muss als Therapeut, ich sag mal so, Schmerz ist ja ein Thema, was man hervorrufen möchte, in Anführungsstrichen ein bisschen.
Da könnte man eine ganze Folge, glaube ich, zu machen.
Ne, also,
ja, aber Kernpunkte, die auch immer wieder auftreten, generell von allen, ist egal, was man behandelt. Die meisten wollen eigentlich nur 3 Dinge wissen. Was habe ich? Wie schlimm ist es? Und wird das wieder besser? Und wenn ja, wann? Und wenn ich da eine vernünftige Befundung reinbringe in die Therapie, eine Evidence-Based Best Practice habe, also ich orientiere mich an der neuen Studienlage und den Patienten auch mal aufkläre über den Verlauf von bestimmten Dingen, dann hat das meistens eigentlich immer einen guten Effekt. Und das ist halt, ich wiederhole mich da,
und
aber nicht immer Massage.
Ja, ja. Und der Patient mitmachen.
Genau. Das ist so die Sache.
Das heißt, ist ja auch relativ logisch, wenn ich mich jetzt sträube gegen die Art der Therapie und sage, das ist aber auch anstrengend, weil eine Therapie kann natürlich auch sehr anstrengend sein und auch sehr schmerzhaft sein, dann wird das zum Problem.
Ich persönlich finde, eine Therapie sollte nicht immer sehr schmerzhaft sein. Es kommt immer darauf an, ob das dann tatsächlich einen Mehrwert hat, weil es gibt ja auch durchaus Menschen, ja, vor allen Dingen auch Sportler oder Leute, die unter Strom stehen, die meinen, die müssten jetzt in den Schmerz reinarbeiten und da richtig reindehnen oder was. Vorsichtig, ja. Also es ist nicht immer zuträglich, wenn man da
zu viel rein
in den Schmerz reinarbeitet, weil Lorela Mosley, führender Schmerzforscher, sagt, hinter Schmerz ist nicht kein Schmerz, sondern nur noch mehr Schmerz. Ja, also das hört sich erstmal simpel an, aber viele denken, wenn ich da jetzt richtig reinarbeite, dass es danach besser ist.
Woher kommt denn dieser Irrglaube?
Weiß ich nicht, wo der herkommt. Also ich denke mal, das wird halt von Sportvereinen oder von Eltern halt irgendwie gesagt, so, jetzt sei doch mal keine Memme, jetzt lauf das doch mal weg beim Pölen oder was. Und dann macht man das halt. Natürlich gibt es auch Probleme, da sind wir aber wieder in dem Bereich der differenzierten Ansicht. Die kann man mit in den Schmerz reinarbeiten, ein Stück weit besser machen. Willst du ein konkretes Beispiel haben?
Natürlich gerne.
Okay, ich hatte einen Klienten, der hat sich ein neues Sprunggelenk machen lassen. Und der hatte Schmerzen beim Abrollen. Das lag aber daran, dass das nicht so beweglich war, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und da gibt es dann nach Befundungssystem eine ganz klare Klassifizierung. Und er ist in die Gruppe gefallen, wo einfach drin steht, Vollgas, da müssen wir in den Schmerz reinarbeiten, damit das beweglich wird. Und dann war es nachher auch so, dass durch die Mehrbewegung und durch die Therapie es besser wurde. Aber diese Initialtermine, die ersten beiden, waren halt nicht angenehm. Aber ganz häufig, auch jetzt wieder auf Rücken, wenn ich da Schmerzen habe und ich gehe in die Bewegung, die ganze Zeit schmerzt, dann reizt sich das Ganze nur noch mehr.
Sehr interessant zum Ende unseres Gesprächs, mehr oder weniger. Gibt es noch was, was ihr gerne anfügen wolltet?
Da müsste ich kurz drüber nachdenken. Gebt mir eine Sekunde.
Vorbei.
Verdammt. Physiotherapie kann vieles bewirken.
Aber nicht alles heilen.
Nicht alles heilen, aber besser erstmal zu früh kommen zu einem Physiotherapeuten seines Vertrauens. Einmal durchchecken lassen im besten Fall und dann eventuell Schlimmeres verhindern. Es muss nicht immer direkt das neue Knie sein.
Definitiv, definitiv.
Ich brauche nur eine neue Nackenmuskulatur. Das testen wir jetzt gleich.
Ja, das können wir gerne machen.
Ja, ja. Das wird schmerzhaft aber für mich. Das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Ja, das war doch sehr interessant, euch zuzuhören und mal ein paar Dinge zu erfahren. Auch gerade das, was du am Ende nochmal gesagt hast, dann, dass es nicht immer clever ist, auch in den Schmerz hineinzuarbeiten. Ich glaube, das machen auch viele falsch oder viele Patienten, sagen wir mal, haben da ein falsches Bild. Das ist, glaube ich, richtig ausgedrückt. Dass ihr wisst, dass das nicht richtig ist, das kann ich mir schon denken. Aber ich glaube, gerade für die Patienten und Patientinnen ist das wichtig zu wissen. Und wie gesagt, früh genug kommen, sich viel bewegen, ist natürlich auch manchmal immer eine Zeitfrage. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass sich die Leute auch trauen, einfach mal zum Physiotherapeuten zu gehen und zu sagen, warum soll ich denn 3-4 Jahre warten? Ich habe jetzt Probleme und deswegen sollte ich das jetzt lösen. Vielen Dank, Kai und Nico. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch da draußen auch, ja, ihr habt es ja eben gehört, wir könnten ja wahrscheinlich noch locker eine halbe Stunde sitzen und es gäbe noch deutlich mehr zu besprechen. Aber falls ihr weitere Themen hören wollt und euch das interessiert und begeistert, dann schaut einfach nach Gesundo und abonniert auch gerne diesen Stream beziehungsweise da, wo ihr den Podcast hört, da seid ihr sehr gut aufgehoben. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.